ARD.
Das ist eine super Schlagzeile. Die Mehrheit überschätzt die eigenen Fähigkeiten beim Zähneputzen. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier bei Fakt ab und auch über andere Themen aus der Wissenschaft, die wichtig und witzig sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin auch da. Mein Name ist Eneas Roch. Ich bin der Mathematiker eures Vertrauens. Und ich habe heute einen Gast, der schreibt Bücher und erklärt, wie Quantenphysik funktioniert und wie wir in Zeiten von Fake News und von Verunsicherung entscheiden können oder wissen können, worauf wir uns eigentlich noch verlassen können, was wir glauben können. Aus dem schönen Österreich, wie sagt man bei euch? Küss die Hand, Florian Aigner.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Sagt man das so oder ist das, kommt das aus Sissi? Küss die Hand.
Es ist tatsächlich sehr österreichisch, aber du wirst auch in Österreich einiges an Verwunderung ernten, wenn du das einfach so fremden Leuten sagst.
Okay, gut. Merke ich mir, schreibe ich mir ins Büchchen. Büchchen, du hast ein Buch geschrieben, das heißt, warum wir nicht durch Wände gehen, unsere genau. Teilchen aber schon. Ja, warum gehen wir nicht durch Wände? Das habe ich mich noch nie gefragt, aber heute.
Ja, man könnte ja meinen, dass die Sache mit dem Durchwändegehen durchaus möglich sein könnte, denn schließlich bestehen wir aus sehr, sehr kleinen Teilchen. Und zwischen diesen Teilchen ist viel Platz. Also man könnte sagen, wir bestehen eigentlich hauptsächlich aus nichts. Also ein Atom hat in der Mitte den Atomkern und rundherum fliegen die Elektronen und dazwischen ist eigentlich nichts. Also der Atomkern und die Elektronen, die belegen eigentlich nur einen winzigen Bruchteil des Volumens. Und man könnte sagen, die ganze Materie, aus der wir bestehen, beschränkt sich eigentlich auf einen winzig kleinen Bruchteil des Gesamtvolumens. Jetzt ist die Frage, warum können wir dann nicht einfach durcheinander hindurchlaufen oder durch Wände laufen oder sonst etwas tun. Und mein Buch ist eben eine populärwissenschaftliche Erklärung der Quantenphysik und da überlegt man sich natürlich auch, was ist Materie eigentlich, was sind Teilchen eigentlich, wie können wir uns die vorstellen? Und da stellt sich eben heraus, dass dieses Bild, wie ich es jetzt gerade präsentiert habe, dass Teilchen irgendwie so kleine Pünktchen sind und Elektronen sind kleine Pünktchen, die andere kleinen Pünktchen im Atom umkreisen oder so, dass es einfach nicht stimmt, dass es komplizierter ist als das.
Das ich weiß, Teilchen, was es ist. Aus der Schule, die Teilchen sind so kleine Knubbel und die halten sich gegenseitig an den Händen. Richtig?
Knubbel, genau. Ja. Ich mag das Wort Schwubbel, weil das Schwubbel irgendwie sowas Wellenhaftes hat, so wie Wackelpudding. Ja, also, und ja. Das ist ein wesentlicher Punkt in der Quantenphysik, dass Materie eben Welleneigenschaften hat. Dass Teilchen eben auch ein bisschen so etwas sind wie eine Welle, wie wir es aus dem Swimmingpool kennen oder auch eine Schallwelle. Und eine Schallwelle ist ja auch nicht an einem ganz bestimmten Punkt, sondern im gesamten Raum gleichzeitig. Und deswegen kann man auch einem Teilchen, weil es ja Welleneigenschaften hat, nicht unbedingt einen Aufenthaltsort zuordnen. Und die Sache ist eben ein bisschen komplizierter, als wir uns das normalerweise so vorstellen.
Gibt es eine kurze Antwort darauf, warum ich nicht durch die Wand gehen kann? Ich meine, ich muss sagen, ich finde das Konzept Wand jetzt sehr überzeugend.
Das finde ich gut, Konzept Wand hat durchaus etwas für sich. Wir sollten das im Alltag nicht ignorieren.
Nein.
Ja, der Punkt ist, dass zwischen den Teilchen ja immer Kräfte wirken. Das heißt, der Raum zwischen zwei Teilchen ist ja nicht leer, so wie das intergalaktische Vakuum irgendwo da draußen im All, sondern der Raum zwischen zwei Teilchen ist erfüllt von Kraft. Also wir können uns Materie eigentlich so vorstellen, ein bisschen wie den Zustand zwischen zwei Magneten. Ja, da ist so ein Kraftgeflimmer, das die Teilchen miteinander verbindet, das zu Abstoßung oder Anziehung führt. Und je näher man Teilchen einander bringt, umso stärker werden auch diese Kräfte. Und das führt eben dazu, dass wir uns Teilchen nicht so vorstellen können, wie jetzt Planeten und Sterne zum Beispiel, die ja tatsächlich einander durchdringen können. Wenn ein Komet durch das Sonnensystem hindurchfliegt, dann stößt er meistens nicht mit irgendetwas zusammen. Aber bei den Teilchen sind eben Kräfte im Spiel, die auf sehr kurze Distanz wirken und dadurch wird die Sache dort etwas anders.
Quantenphysik gilt ja als super schwierig. Ich persönlich kenne mich jetzt damit nicht so gut aus, nur so ein bisschen, aber ich kenne auch viele andere Dinge, die super schwierig sind. Die haben ein besseres Image. Vielleicht, weil sie keiner kennt. Warum ist gerade die Quantenphysik so verschrien dafür? Was meinst du,
dass die schwierig ist? Das Image ist? Der Quantenphysik ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, Quantenphysik ist blöd, sondern Quantenphysik gilt irgendwie schon so als spannend bei den meisten Leuten, glaube ich. Aber oft fast ein bisschen als esoterisch oder mystisch oder magisch. Und das fällt mir sehr oft auf, wenn man sich so im Bereich der Esoterik umblickt, wenn man auf eine Esoterikmesse geht zum Beispiel. Ich habe das schon mal ausprobiert.
War ich jetzt noch nie.
ist ganz unterhaltsam, kann ich durchaus empfehlen.
Ja. Oh, ich weiß nicht.
Dann gibt es da Leute, die bieten Quantenchips an und dann kann man zum Quantenastrologen gehen und man kann zur Quantenheilung gehen und alles Mögliche. Das hat alles mit Quantenphysik in Wirklichkeit nichts zu tun. Das sind halt dann Leute, die irgendwie so mit Hand auflegen versuchen zu heilen, ohne dass da irgendwie eine Theorie dahinter ist. Aber man nimmt dieses Wort Quanten, denn dann wirkt es irgendwie seriös, dann wirkt es wissenschaftlich und dann muss es ganz sicher stimmen und dann kann man auch 200 Euro dafür verlangen. Das ist dann kein Problem. Ne?
Also Quanten ist ein Qualitätssiegel für etwas sehr Wissenschaftliches, was man aber im Detail leider nicht verstehen kann. Deswegen ist es so die perfekte Kaschierung dann für so einen Scharlatan.
Ich glaube, genau das ist es. Ja, richtig. Ja. Man sagt, das hat mit Quantenphysik zu tun und schon stellt keiner mehr Fragen und alle sagen, ah ja, okay, Quanten, ja gut, klar, na dann muss es ja toll sein, dann muss es ja stimmen. Denn jeder weiß, Quantenphysik, die gibt es und die ist irgendwie seltsam und ich weiß wenig drüber und deswegen stelle ich da gar keine Fragen. Das nehmen wir jetzt einfach so hin. Und das finde ich als Physiker natürlich unglaublich schade, denn selbstverständlich kann man die Grundprinzipien der Quantenphysik erklären und verstehen. Und wenn man die versteht, dann sieht man auch sehr schnell, warum man solchen Quantenscharlatanen lieber kein Geld geben sollte.
Florian, das ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich, aber wie gut putzt du deine Zähne?
Ich bin wahnsinnig gut im Zähneputzen. Also top 1%, würde ich sagen.
Die Frage ist vielleicht jetzt nicht so optimal für ein Bewerbungsgespräch oder für ein Date, aber eine wichtige Frage. Ich glaube, die Antwort, die man bekommt, ist immer gleich, weil ich habe auch gedacht, ich kann gut Zähne putzen, das beherrsche ich, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Es gibt Studien, die geben mir Hinweise von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Da haben ForscherInnen am Institut für medizinische Psychologie rausgefunden, die Mehrheit überschätzt die eigenen Fähigkeiten beim Zähneputzen. Also vielleicht ja auch du und ich.
Es gibt da verschiedene Studien zu verschiedenen Themen. Ich habe auch mal eine Studie gefunden, in der Leute befragt wurden, wie gut sie im Autofahren sind. Und da stellte sich heraus, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es stellte sich heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Autofahrer, bei Männern extremer noch als bei Frauen, sich selbst als Top-Autofahrer einschätzen und fast alle glauben, dass sie zum besten Drittel der Autofahrer gehören. Und das kann mathematisch jetzt irgendwie nicht ganz stimmen. Irgendwo haben wir hier ein Problem.
Alle sind, mathematisch kann man sagen, alle sind mindestens im oberen Drittel, das ist schon okay. Oder höchstens. Nee, ich glaube, die echte Wahrheit ist nämlich so, das habe ich selber herausgeforscht, ich fahre sehr gut Auto und alle anderen können es recht schlecht. Das ist, glaube ich, die Wahrheit. Aber zurück zum Zähneputzen. Die Studie geht genauso. Die Teilnehmer sollten sich da selber einschätzen, wie sauber ihre Zähne nach dem Zähneputzen sind. Und alle so sehr sauber, klar. Die Leute gingen im Schnitt davon aus, dass sie am Zahnfleischrand 70% sauber geputzt hatten. Aber die unbestechliche Messung hat ergeben, es waren nur 30%.
Okay.
Ja, das finde ich eine unangenehme Diskrepanz. Ja, also
es
30
ist
oder 70.
Eine interessante Frage, weil wenn man ehrlich ist, muss man doch zugeben, wir haben absolut keine Ahnung, wie gut wir Zähne putzen. Das ist doch der typische Fall einer Frage, die einfach nicht zu beantworten ist, denn ich habe keine Information darüber, wie irgendwelche anderen Leute Zähne putzen. Ich habe einfach in meinem ganzen Leben noch nie die Chance gehabt, die Erfahrung zu machen, wie sich der frisch geputzte Mund einer anderen Person anfühlt. Ja, also, ja. Außer man ist sehr gründlich beim Zungenkuss, aber das ist dann auch wieder etwas anders. Also so das subjektive Sauberkeitsgefühl beim Zähneputzen, das kann man einfach nicht an jemand anderen weitergeben. Das ist technisch nicht möglich. Und insofern wäre die einzige wirklich wissenschaftlich solide Antwort auf diese Frage, ich habe keine Ahnung. Wenn jemand wissen will, wie gut ich beim Zähneputzen bin, naja, dann muss man vielleicht meine Zahnärztin fragen, aber sonst kann ich dazu wenig sagen. Wir Menschen haben aber offensichtlich den Drang, da doch mit großer Sicherheit Auskunft zu geben und uns selber einzureden, dass wir das einschätzen könnten, auch wenn es dafür überhaupt keinen Grund gibt.
Ja, das mit dem Zungenkuss ist gut. Ich stelle mir gerade vor, so beim Dating, Schatz, liebst du mich so sehr oder machst du gerade nur wieder Feldforschung? Also ich habe auch gedacht, ich merke doch, ob mir jetzt da noch ein halbes Rebhuhn aus dem Mund hängt oder ein Block Tofu irgendwie in der Kauleiste. Also zwischen 30 und 70, das ist schon übel. Aber offensichtlich können wir Zähne putzen, nicht so gut. Du hast ja schon ganz gut erklärt, finde ich, warum wir da falsch denken, weil wir einfach keinen Vergleich haben. Aber das ist ja schlimm, ne? dass man das nicht auf dem Zettel hat. Es ist ja auch eine ganz normale, glaube ich, und super unsympathische Eigenschaft von Menschen, dass wir andauernd glauben, dass wir irgendwas sehr gut können, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, bis zu einem gewissen Grad könnte man die Sache noch schönreden, denn man könnte ja sagen, na gut, vielleicht hat einfach jeder andere Maßstäbe, was denn gut ist, und nach den eigenen Maßstäben ist jeder gut. Beim Autofahren zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ein guter Autofahrer ist jemand, der sehr schnell fährt und auf der Autobahn auch mal 170 schafft, ohne einen Unfall zu haben. Und andere Leute würden sagen, ein guter Autofahrer ist jemand, der maximal sicher fährt, und wieder andere Leute sagen, na, es geht eigentlich ums seitlich einparken können. Also da ist noch ein bisschen Spielraum für Diskussion, weil wir unterschiedliche Kriterien haben können. Aber generell ist es, glaube ich, ein gut untersuchtes Phänomen, dass wir Menschen nicht besonders gut darin sind, unsere eigenen Fähigkeiten einschätzen zu können. Und da gibt es ja auch den berühmten Dunning-Kruger-Effekt, der sagt, die Fähigkeiten, die man braucht, um seine eigenen Fähigkeiten einschätzen zu können, sind genau diese Fähigkeiten, um die es geht. Also wenn ich einschätzen will, wie gut ich zum Beispiel im Texteschreiben bin, dann kann ich das nur dann gut, wenn ich gut im Texteschreiben bin. Das heißt, genau dort, wo ich schlecht bin, kann ich meine eigene schlechte Qualität schlecht erkennen. Und das führt dann dazu, dass gerade die Leute, die von etwas keine Ahnung haben, glauben, dass sie in dieser Sache eigentlich ganz gut sind, weil sie eben so wenig Ahnung haben, dass sie ihre eigene Ahnungslosigkeit gar nicht einschätzen können. Und das ist, glaube ich, ein verbreitetes gesellschaftliches Problem.
Ja, bitter. Die PsychologInnen hier aus Gießen, die haben sich überlegt, na gut, vielleicht muss man die Leute dann nur darauf hinweisen, und haben eine zweite Studie gemacht. Genau, beim Zähneputzen. Weil sie sagen, das ist ja schon blöd, wenn du selber nicht merkst, dass du gar nicht gut auf deine Zähne achtest. Und sie haben eine zweite Studie gemacht. Da haben die Teilnehmenden verschiedene Anweisungen bekommen. Gruppe 1, die Leute sollten ihre Zähne wie gewöhnlich putzen. Und Gruppe 2, der wurde explizit gesagt, so gründlich wie möglich, dass sie ganz sauber sind. Wenn du jetzt in Gruppe 2 bist und so gründlich wie möglich putzen sollst, dass die Zähne ganz sauber werden, was würdest du anders machen?
Ich würde mir einfach ein bisschen länger Zeit nehmen noch und darauf achten, dass ich garantiert keinen Zahn übersehe, und meinen langjährigen Vorsatz, ab und zu zur Zahnseide zu greifen, irgendwann mal auch tatsächlich Wirklichkeit werden lassen.
Ich glaube, da bist du perfekt in der gesellschaftlichen Mitte, denn in der Studie wurde dann beobachtet, die Leute, die so gründlich wie möglich putzen sollten, haben länger geputzt und häufiger Zahnseide verwendet, genau was du gesagt hast. Und was glaubst du, was das für einen Unterschied gemacht hat?
Ja, wahrscheinlich schon einen großen, oder?
Jetzt kommt der Clou. Keinen.
Was?
In beiden Gruppen die gleiche Menge an Plaque. Mehr als 60% der Stellen am Zahnfleischrand hatte Plaque. Also es kommt überhaupt nicht auf die Länge an.
Okay, das heißt, es bringt überhaupt nichts, sich beim Zähneputzen zu bemühen, und es reicht, wenn ich es vollkommen oberflächlich mache, weil besser wird es ohnehin nicht.
Zumindest mit dem, was du gelernt hast, wird es nicht besser.
Oh nein.
Jetzt habe ich geguckt, woran könnte das liegen? Also was muss ich denn machen, damit es besser wird?
Ja.
Und das wird jetzt in der Studie nur so angedeutet. Und ich habe gedacht, ja komm, ich frage eben die Wissenschaftler, aber leider im Urlaub, die konnten es mir jetzt nicht sagen. Und ich dachte, meinen eigenen Zahnarzt frage ich jetzt nicht, wegen N gleich 1. Der sagt mir halt nur seine eigene Meinung. Also soweit ich es erschließen konnte, es werden vor allen Dingen die Zahninnenflächen vernachlässigt. Also Leute putzen länger, aber putzen genauso verhältnismäßig mehr die Außenseiten als die Innenseiten.
Also man putzt die Stellen, die ohnehin schon sauber waren, einfach dann ausführlicher, und das bringt nichts mehr.
So sieht's aus. Tach. Und das ist jetzt ein bisschen hakelig. Man verwendet die gleichen Zahnputztechniken. Wenn jemand also gesagt bekommt, putz bitte besonders gut, putzt er nicht mit einer anderen Technik. Welche jetzt die bessere wäre? Tja. Also es geht offensichtlich sehr stark um die Zahnfleischränder. Da wird offenbar gemeinhin vernachlässigt. Und die Chefin dieser Studie, Professorin Renate Deinzer, sagt jetzt, das ist ein Dilemma, denn ohne ein Problembewusstsein für die mangelnden Fähigkeiten oder mangelhaften Fertigkeiten fehlt dir die Einsicht, dass du da Zeit investieren musst, um das Zähneputzen nochmal neu zu lernen.
Aber ist das nicht eigentlich das Grundproblem unserer Gesellschaft heute schlechthin? Wir haben Schwierigkeiten damit, selber festzustellen, was wir einfach ziemlich schlecht können. Und das führt doch dann auch dazu, dass Leute im Internet dann glauben, sie können, ich weiß nicht, Klimaexperten oder Virologinnen widersprechen oder was auch immer. Jeder glaubt, er ist total toll in dem, was er macht. Jeder ist von sich wahnsinnig überzeugt. Keiner bemerkt eigentlich, dass ihm wesentliche Fähigkeiten fehlen. Also haben wir hier vielleicht vom Zähneputzen etwas Wichtiges für andere Lebensbereiche gelernt.
Ich selber halte mich für vernunftbegabt und kenne einige meiner Grenzen. Also ich würde nicht mit Fachleuten diskutieren, außer einem Austausch aus Neugier. Ich würde nicht widersprechen unbedingt. Aber beim Zähneputzen war ich geschockt. Jetzt frage ich mich, was machen wir denn da noch alles falsch, wovon wir denken, dass wir es auf jeden Fall drauf haben? Also jetzt nicht Virologie oder Klimaforschung. Kau ich richtig Brot? Können wir eigentlich gut laufen oder laufen wir eigentlich alle oder sitzen? Überschätze ich meine Fähigkeiten im Sitzen vielleicht völlig oder Haare waschen?
Ich habe mal mit einem Profikoch gesprochen, der
Profisitzer.
Der bietet Anfängerkochkurse an und hat erzählt von Leuten, die diese Kochkurse, eine Teilnahme an diesem Kochkurs als Geschenk bekommen hatten. Und das sind dann teilweise so überzeugte Hobbyköche. Und die sind dann total beleidigt, wenn ihnen jemand einen Koch-Anfängerkurs schenkt. Und gehen aber dann trotzdem hin und stellen dort dann fest, dass es ihnen unglaublich viel bringt, weil so die Basics halt vielleicht dann doch fehlen, wenn man sich immer nur selber beigebracht hat. Und das ist doch, glaube ich, eigentlich genau das. Ne? Man beschäftigt sich mit etwas und macht das täglich und ist davon überzeugt, dass man es gut kann. Aber wenn dann mal der Profi einen Blick drauf wirft, dann kann man eigentlich unglaublich viel profitieren, weil der sagt, na, nicht schlecht, aber das musst du anders machen und das geht gar nicht so. Und schau, das zeige ich dir jetzt.
Ja, ihr seid hier richtig. Zwei Bestseller-Autoren reden über Zähneputzen und über Kochkurse. Das ist hier nicht das literarische Duett, Sonderausgabe Special Interest, sondern Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Der Physiker und Autor Florian Aigner ist zu Gast hier bei uns bei Fakt ab. Wir lieben Wissenschaft, Florian auch. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Da geht es darum, wie kann man sicher sein, dass das, was bei Wissenschaft rauskommt, richtig ist. Sehr kritische Frage. Jetzt nach vielen, vielen Folgen Fakt ab, muss ich jetzt auch mal fragen, wie können wir da sicher sein, dass wir nicht die ganze Zeit eine Irrlehre verbreitet haben?
Genau, und ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Die wird mir nämlich auch sehr oft gestellt. Da sagen mir dann Leute, nun gut, die Wissenschaft, die ändert sich doch auch dauernd und das Weltbild der Wissenschaft war doch vor 100 oder 200 Jahren völlig anders als heute und das bedeutet doch, dass es in weiteren 100 oder 200 Jahren wieder ganz anders sein wird. Warum soll ich also dem vertrauen, was uns heute als Wissenschaft verkauft wird? Wissenschaft lebt doch davon, sich ständig zu verändern und sich ständig zu erneuern und dann kann doch das, was uns diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute einreden, schon morgen vollkommen falsch und widerlegt sein und ich glaube jetzt überhaupt nichts mehr. Das ist eine Argumentation, die ich durchaus oft höre und die ist halt höchstens so halbrichtig. Denn auf der einen Seite ist es natürlich wahr, dass Wissenschaft ständig sich verändern kann und dass es absolut erlaubt und sogar erwünscht und wichtig ist, Grundideen der Wissenschaft zu hinterfragen und auch mal zu widerlegen. Das ist die Art, wie Wissenschaft besser wird. Ja, also es gab mal eine Zeit, da hat man geglaubt, die Erde ist im Zentrum und die Sonne dreht sich rundherum. Und
rothaarige Frauen sind Hexen.
Ob das jemals ein wissenschaftlicher Konsens war, weiß ich nicht. Aber ja, es gab diese These. Und dann stellte man fest, nein, das stimmt nicht. Und natürlich muss man dann überlegen, wenn das passiert, wenn wissenschaftliche Aussagen, die allgemein akzeptiert waren mal, überworfen wurden und widerlegt wurden, was bedeutet dann das für unser Wissen, das wir heute haben? Und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und unterscheiden. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Fakten, die in gewissem Sinn ewig wahr bleiben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Gravitationstheorie von Isaac Newton. Ist Jahrhunderte alt mittlerweile und sie funktioniert hervorragend. Ja, also Newtons Formeln, wie Planeten einander anziehen, mit denen kann man Planetenbahnen ausrechnen, mit denen kann man Raketenbahnen zum Mond ausrechnen, mit denen kann ich ausrechnen, wie, wie ein Apfel vom Baum fällt. Ich kann unglaublich viel damit tun. Das ist eine großartige, vielseitig einsetzbare Theorie, die sich unzählige Male bewährt hat und die wird auch in Zukunft sich bewähren.
Ja, das jetzt, weißt du doch nicht. Es kann auch sein, dass die jetzt 300 Jahre lang eine gute Theorie war, aber morgen
beginnen die... Nein, das ist genau mein Punkt. Also, wenn sich eine Theorie auf diese Weise bewährt hat, dann heißt das noch nicht, dass es die absolute hundertprozentige Wahrheit ist. Das haben wir nämlich auch gesehen bei Newton. Es kam dann nämlich ein junger Mann namens Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts und hat gesagt, Freunde, ich mache euch eine andere Gravitationstheorie, ich mache es noch besser als Newton, und hat die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt, die manche Dinge, wie zum Beispiel die Planetenbahnen der inneren Planeten, noch exakter und noch besser und noch präziser beschreibt, als die Formeln von Newton das können. Und das ist die Art, wie Wissenschaft besser wird. Es kommt dann irgendwer und sagt, ich habe noch eine Theorie, die funktioniert noch besser. Aber der entscheidende Punkt ist, dadurch wird die alte Theorie nicht wertlos. Das, was die alte Theorie konnte, das, was die alte Theorie richtig mit bestimmter Präzision, mit einem bestimmten Spielraum, was den akzeptablen Fehler betrifft, vorhergesagt hat, das kann diese selbe Theorie in Zukunft auch noch leisten. Und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass in der Wissenschaft zwar Theorien durch andere abgelöst werden, dass in der Wissenschaft zwar immer neue Theorien entwickelt werden und dann noch besser sind als die Theorien, die man vorher hatte, dass das aber nicht bedeutet, dass alles, was man vorher gesagt hat, Blödsinn war. Und Newtons Gravitationstheorie ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Die verwenden wir nämlich heute noch jeden Tag. Und wenn die NASA heute Raketen auf den Weg schickt, dann verwendet sie dafür die alten Formeln von Newton und nicht die neueren Formeln von Einstein, weil es einfach vollkommen ausreichend ist und viel, viel einfacher ist. Und das ist für mich das Grundprinzip der Wissenschaft. Es ist tatsächlich so, dass viele wissenschaftliche Aussagen widerlegt werden können, dass viele wissenschaftliche Aussagen sich als falsch herausstellen, aber es gibt so Grundprinzipien, die sich so gut bewährt haben, dass man sagen kann, es ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das wird auch in 200, auch in 500 Jahren noch nicht als falsch gelten.
Wie kann ich das denn rausfinden ohne jahrelanges Studium?
Nun, man kann drüber nachdenken, wie gut belegt ist eine Sache. Man muss immer dran denken, dass die Wissenschaft halt aus ganz vielen Schichten besteht. Es gibt so einen harten Kern der Wissenschaft. Dort wohnen die Theorien, die einfach unzählige Male widerlegt ist, wie zum Beispiel die Theorie der Gravitation. Und dann gibt es rumherum etwas weichere Schichten, über die man vielleicht diskutieren kann. Da gibt es dann zum Beispiel so Aussagen wie, welche Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Das wissen wir ganz gut, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch einen neuen entdecken irgendwann. Und dann ganz außen gibt es so Dinge, die sind vielleicht bloße, vage Vermutung. Das glauben wir momentan, aber wir wissen es nicht genau. Und ich glaube, wir sollten stärker zwischen diesen Dingen unterscheiden. Und das fällt mir auch im Wissenschaftsjournalismus sehr oft auf, dass hier keine Trennlinien gezogen werden. Denken wir zum Beispiel an die Corona-Pandemie. Da wurde da viel zu wenig unterschieden. Da war natürlich etwas Neues plötzlich da in der Wissenschaft und es gab plötzlich Vermutungen über Coronaviren und über die Ausbreitungsvarianten und darüber, was man dagegen tun soll. Und am Anfang, so 2020, wusste man das einfach nicht. Das waren so vage Vermutungen, das war überhaupt noch nicht klar. Und da gab es Aussagen aus der Wissenschaft, von denen man fairerweise wirklich sagen musste, das kann in 4 Wochen ganz anders aussehen. Ja. Und dann auf der anderen Seite aber gibt es natürlich auch Aussagen, die so gut belegt sind, dass man nicht drüber streiten muss. Zum Beispiel, dass Impfungen eine gute Sache sind, das wissen wir. Es gibt so viele Impfungen.
Da muss man nicht drüber streiten, ja. Das
sollte man
so
nicht drüber streiten müssen.
Auch nochmal
so
ins Hausaufgabenheft schreiben.
Also es gibt aus der Medizingeschichte ja eine ganze Reihe von großartigen Erfolgsstories, was Impfungen betrifft, wo man Krankheiten wirklich losgeworden ist, global durch eine gut wirksame Impfung. Dass es natürlich auch Impfungen gibt, die weniger gut wirken und Impfungen, die dann nicht empfohlen werden, ist klar. Ja? Aber prinzipiell ist es eine tolle Sache. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Auf der einen Seite haben wir Dinge, die wirklich, wirklich zuverlässig sind in der Wissenschaft. Und auf der anderen Seite haben wir Dinge, wo wir ehrlich sagen müssen, dass glauben wir, das ist unsere beste Einschätzung anhand der gegebenen Daten, aber wir können es noch nicht wirklich sagen. Und beides ist aber Wissenschaft und das ist okay. Und man sollte besser dazu sagen, wie verlässlich die einzelnen Meldungen und Behauptungen nun tatsächlich sind.
Du setzt natürlich voraus, dass Leute gerne ehrlich sein wollen, vielleicht auch schmerzhaft, sich selber einzugestehen, dass dann sie ihr Zähne putzen, man vielleicht was nicht kann, weil mir fällt da gerade eine Geschichte ein. Ich hatte eine Sportverletzung und die war so, dass ich mir selber zugetraut habe, eine eigene Diagnose zu stellen. Ich wollte also eine schmerzlindernde Salbe haben und bin in die Apotheke gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne eine Salbe. Wie fürs Sprunggelenk. Und dann habe ich eine Salbe bekommen mit Arnika. Arnika ist ja so eine Heilpflanze, die schon im Mittelalter benutzt wurde. Ich bin jetzt überhaupt kein Pharmazeut, habe aber gedacht, ja, wird schon passen. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Arnika heißt Bergwohlverleih. falls ihr das mal braucht fürs Kreuzworträtsel. Guten Tag, ich möchte gerne einen Bergwohl leihen. Ja, gehen Sie zum Bergwohlverleih. Ja, prima. Also habe ich geguckt, was wird mir da angeboten. Und da stand dann drauf, auf der Salbe, da ist jetzt pro Gramm Salbe, sind da 15 Milligramm Arnika drin. Aber D3. Und dann habe ich gesagt, ist das hier homöopathisch, also verdünnt? Ja, ja, sagt ihm. Nee, dachte ich, danke. Dann, ich möchte gerne was mit Wirkstoff. Und dann hat mir die Apothekerin, diese studierte Frau, gesagt, das funktioniert aber, das wirkt. Das hat meinem Hund geholfen. Und ich frage mich jetzt, was ist schlimmer? Ich gehe da nie wieder hin, dass die mir Homöopathie als Wirkstoff andrehen will oder dass die findet, ein Einzelfallbericht von einem Hund ist ausreichend, damit ich mir das drauf schmier. Und ja. ich war so geschockt, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu diskutieren. Also woher soll man als Laie die richtigen Kriterien nehmen, dass ich dann auch weiß, ja, die Theorie ist wirklich jetzt überprüft, wenn andere auch sagen, so, hat meinem Hund geholfen, das reicht. Mein Hund fand die Gravitationstheorie gut. Deswegen glaube ich doch lieber an die als an die von Einstein.
Ja, da fehlt natürlich ein Grundverständnis dessen, was Wissenschaft überhaupt ist. Und das ist unser großes Problem. Da fehlt ein Grundverständnis dessen, dass einfach ein subjektiver Eindruck kein Beweis für irgendetwas ist. Das ist auch so etwas Verwirrendes. Ne? Wir haben immer das Gefühl, ein Augenzeugenbericht, vor Gericht würden wir das sagen, ist etwas total Verlässliches. Wenn vor Gericht jemand sagt, ich habe dann aber gesehen, wie der das gemacht hat, dann sind alle ziemlich davon überzeugt, dass das glaubwürdig ist. In der Wissenschaft ist das vollkommen wertlos eigentlich. Ja? Also eine Person, die etwas gesehen hat, die etwas behauptet, die etwas aus der eigenen Erfahrung berichtet, sagt uns noch wahnsinnig wenig, weil wir über die Jahrhunderte auch gelernt haben, wie oft das falsch ist und wie oft wir...
Wie viele Hunde schon daneben gelegen haben.
Wie viele Hunde schon daneben gelegen sind. Ja? Aber nicht nur Hunde, das ist auch wichtig, das ist kein Zeichen von fehlender Intelligenz.
Nein,
sondern auch sehr, sehr
intelligente Menschen. Es gibt bestimmt Dinge, die Hunde auch sehr gut einschätzen können. Ich möchte also, keinen Dog-Shaming machen, auf gar keinen Fall.
Wir alle belügen uns ständig selbst und das ist kein Zeichen von Dummheit, sondern ist einfach die Art, wie wir als Menschen funktionieren. Das ist völlig normal und auch in der Wissenschaft passiert das ununterbrochen und genau deswegen hat man ja in der Wissenschaft dann Regeln eingeführt, wie zum Beispiel, ja, wenn es irgendwie möglich ist, etwas zu messen und in Zahlen festzuhalten, dann macht das so, denn das ist schon mal weniger fehleranfällig, als wenn ich plötzlich, als wenn ich nur so mit qualitativen Begriffen hantiere. Versucht, dass es andere nachmachen können, ermutige andere, das nachzumessen. Ja, das sind so Grundprinzipien der Wissenschaft, die aus einem Grund da sind, nämlich um uns selbst zu helfen, uns weniger zu belügen. Und wenn man einfach keine Erfahrung hat und wenn man das nicht mal verstanden hat und wenn man auch nicht gesehen hat, wie oft wir Menschen aus unserem bloßen Bauchgefühl heraus falsch liegen, dann kommt man eben zu solchen Fehlern, dass man sehr, sehr voreilig, nur weil es dem Hund gefallen hat, etwas für wahr hält, obwohl das noch überhaupt keine Evidenz ist in Wahrheit.
Und guck mal, du hast jetzt an deiner Äußerung sogar schon nochmal abgeschwächt, weil es dem Hund gefallen hat. Es wurde dir überhaupt, dem Hund hat es geholfen. Du schreibst ja auch wahnsinnig viel auf Twitter, auch zu solchen Themen. Und ich muss sagen, ich bewundere dich wirklich sehr dafür, weil du schreibst das dann oft so kurz und pointiert und richtig und ich denke mir, genau so hätte ich es auch geschrieben, ja, habe ich aber nicht.
Ach, das ist sehr nett, ne? Ich greife manchmal auch daneben, aber ich bemühe mich.
Also ich kann das nicht so pointiert und ich hätte auch überhaupt nicht die Energie dafür, weil du triffst ja auch oft Themen wie zum Beispiel Klimakrise, Autofahren, die gesellschaftlich ein bisschen brisant sind. Ich gebe mal ein Beispiel, du hast geschrieben, wir sollten Autos betrachten wie Krücken oder Rollstühle. Manche Leute brauchen sie, das ist völlig okay. Niemand will jemandem seine Krücken wegnehmen. Besser ist es aber, man kann auch ohne sie alles erreichen, was man haben möchte. Ich kann mir vorstellen, das provoziert ein paar Antworten.
Das stimmt, ja, manchmal bin ich auch ungewollt provokant. Manchmal schreibe ich auch etwas, wo ich mir denke, das ist auch ganz harmlos und dann kommt trotzdem der große Sturm. Aber ja, ich habe schon ein bisschen Spaß daran, manchmal Dinge rauszuwerfen, die manche Leute ein bisschen aufregen oder zumindest Denkprozesse anstoßen. Das ist ja die Idee.
Ist das nicht furchtbar nervenaufreibend, mit Leuten zu diskutieren, die finden, Klimawandel gibt's nicht, lass mir mal ein Schnitzel?
Ja, manchmal ist das aufreibend. Es gibt da unterschiedliche Personengruppen. Also ich will ja niemanden ein Schnitzel oder ein Auto wegnehmen. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel. Aber auf Probleme bewusst machen, das muss man schon. Und es gibt Leute, mit denen kann man dann sachlich diskutieren, mit denen kann man Argumente austauschen, das ist schön. Dann gibt es Leute, von denen wird man einfach nur wüst beschimpft, das ist weniger schön. Es gibt da ganz verschiedene Spielarten und ich bekomme auch manchmal lange E-Mails oder Hinweise auf Videos mit dem Wunsch nach Feedback und ähnliches. Und es lässt meine Zeit nicht immer zu, dass ich das dann in voller Pracht und Herrlichkeit kommentiere. Aber ich versuche schon, ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die sehr, sehr andere Ansichten haben als ich. Ich bekomme zum Beispiel auch regelmäßig von Leuten Baupläne für ein Perpetuum mobile zugeschickt, weil ich mich dazu mal geäußert habe mit dem Wunsch, ich möge doch schauen, ob das tatsächlich ein Perpetuum mobile ist. Also man erlebt schon so einiges hier.
Und du brauchst jetzt nicht eine Therapie deshalb?
Ja, es gibt natürlich schon diese Tage, wo ich frustriert und verzweifelt bin und denke, um Himmels Willen, was habe ich da losgetreten? Was für letztklassige Argumente werden mir da entgegengeworfen und haben die Leute das wirklich noch immer nicht verstanden? Und wie schrecklich ist es um die Bildung in diesem Land bestellt? Ja, solche Tage habe ich auch. Dann macht man den Computer aus und liest ein gutes Buch, dann geht's wieder. Also man sollte das auch nicht überbewerten.
Letztklassige Argumente, das finde ich super. Und generell den Tipp mal Kiste ausmachen, ein gutes Buch lesen. Ich glaube, das kann auch nicht schaden. Lieber Florian, danke, dass du heute bei uns warst.
Ich danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Und ihr, liebe Leute, lasst uns einen Kommentar da, wie ihr es findet bei Fakt ab, oder schickt uns eine Sprachnachricht, wenn ihr Kommentare habt oder schlechte Witze, nehmen wir auch sehr gerne. Und ihr findet Julia, Sina und mich auch bei Instagram natürlich. Alles Weitere in den Shownotes. Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Bei mir lief immer alles schief.
Und von da an ging alles irgendwie bergab.
Als ob es einen höheren Willen gab, ein Schicksal.
Der Fund war grausig.
Als ich seinen leblosen Körper sah.
Ein abgetrennter Menschenschädel.
Und das Blut, das aus seinem Mund lief.
Und mit der Gewissheit
wusste ich,
nie wieder die geringste Spur von Glück ertragen zu können.
Seid ihr noch normal?
Dunkle Seelen.
Präsentiert von Lydia Benecke.
Wie kann ein menschliches Wesen derartiges tun?
Ich wollte noch für ein, zwei Sekunden länger leben.
Um der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, wollen wir eintauchen in wahre Fälle, die vielen unvorstellbar erscheinen.
Wisst ihr, was ihr tut?
Als Kriminalpsychologin kenne ich die Abgründe von Menschen nur zu gut.
Es hatte nur 15 Minuten gedauert, gut 60 Menschen zu erschießen.
Taucht mit mir ab in Hörspiele, die euch mitnehmen an die dunkelsten Orte der menschlichen Psyche.
Dunkle Seelen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.